Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz-Reinhard Habel und
Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
Wir begrüßen Sie herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge der City Transformer. Wir, das sind Franz-Reinhard Habel
und Michael Lobeck.
Ja, ich freue mich, dass wir noch zum Jahresende 2020 einmal zusammenkommen. Wir haben heute einen Gast aus Österreich, konkret aus Wien, Franz Narada. Ich werde ihn gleich noch etwas näher vorstellen. Das wird er dann auch entsprechend ergänzen. Bevor wir dann zu einem, glaube ich, sehr, sehr spannenden Gespräch heute kommen werden, wieder meine Standardfrage, Michael, an dich zunächst. Was gibt's Neues?
Ja, also jetzt wirklich Neues gibt's, dass die dritte Staffel des BMI-Wettbewerbs Smart Cities ausgeschrieben worden ist. Ich glaube, in der letzten Woche auf jeden Fall ist es passiert. Jetzt ist sie online und die neue Frist für die Bewerbung ist der 14. März. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir davon ausgingen, dass es etwas vorgezogen würde, aber das ist jetzt ordentlich vorgezogen, würde ich sagen. Das heißt, Kommunen, die bis jetzt sich noch nicht vorbereitet haben und auf eine solche Bewerbung, die haben es jetzt, glaube ich, sehr schwer. Und es gibt ein neues Leitthema, das heißt gemeinsam aus der Krise Raum für Zukunft, wo ein bisschen aufgenommen wird, sozusagen, wie geht's nach Corona weiter. Weißt du noch weiteres darüber, Franz Reinhard?
Ja, das ist ja ganz spannend, das Thema. Es wird ja auch deutlich gemacht, dass hier Neues gewagt werden soll, Chancen der Gestaltung der Zukunft auch genutzt werden. Das passt wunderbar zu einem weiteren Ereignis, was ich gleich noch mit zwei Sätzen auch darstellen werde. Aber zunächst nochmal zurück zu diesem Wettbewerb. In der Tat ist es so, die Fristen sind vorgezogen worden. Das heißt, wenn man mal die Weihnachtszeit jetzt abzieht, hat man knapp 2, 2,5 Monate Zeit, sich entsprechend vorzubereiten. Diese vorgezogene Frist ist der Bundestagswahl im Jahre 2021 am 26. September geschuldet. Man wollte also relativ früh fertig werden, um auch die Auswahlprozedur dann, ich gehe mal davon aus, wenn, wie gesagt, im März, Mitte März die Unterlagen eingereicht werden müssen, dass April, Mai würde ich sagen, wahrscheinlich die Entscheidungen fallen, also noch vor der Sommerpause. Und da ja etwa 300 Millionen Euro zur Verfügung stehen, gehe ich davon aus, dass wieder zwischen 20 und 25 Städte oder Regionen auch insgesamt gefördert werden. Das Thema ist deswegen interessant, weil jetzt gerade Überlegungen auch auf den Weg gebracht werden. Ich bin daran beteiligt, den Hackathon, den wir im Frühjahr hatten, Virus-Hackathon, den nochmal wieder neu zu etablieren, eben unter dem Aspekt auch, was kann man von Corona lernen. Dazu wird es dann noch ein paar Informationen auch demnächst geben. Insofern passt auch dieses Ergebnis jetzt oder diese Vorstellung des BMI, den Wettbewerb so auszulegen, glaube ich, ganz gut zusammen in die aktuelle Zeitachse.
Ja, ich finde, das macht Sinn, das aufzugreifen. Natürlich muss man mal gucken, wie sehr jetzt die Kommunen darauf reagieren, weil ich denke, die sich schon vorbereitet haben und die schon ein bisschen im Antragsprozess unterwegs sind, dann müssen die jetzt noch fragen, ob die nur noch das ein bisschen anpinseln mit dem Thema oder ob die noch was finden oder ob die eh schon alle in die Richtung gedacht haben. Genau. Ich fand ich noch, dass der 14.3. ist zwar die Frist für den Antrag, aber der Ratsbeschluss kann bis zum 14.4. nachgereicht werden. Also das ist immerhin, hat man ein bisschen Luft, dass man jetzt nicht noch irgendwie einen halben Monat wegen Gremienterminen oder sowas verliert. Ja, dann würde ich sagen, Franz Reinhard, dann stell du doch mal unseren Gast heute vor.
Ja, ich freue mich ganz besonders, Franz Narada begrüßen zu können. Er ist Philosoph, lebt in Österreich an verschiedenen Orten, ist gerade jetzt in Wien. Lieber Franz, wir kennen uns seit gut 30 Jahren. Einer meiner ersten Vorträge, die ich zum Thema E-Government gehalten habe, habe ich im Wiener Rathaus gehalten. Das war eine Veranstaltung, die du organisiert hast. Du bist wohl, kann man sagen, in Europa der Erste gewesen, der das Thema E-Government, auch den Begriff E-Government damals mitgeprägt hat in Deutschland, in Europa. Und es gab auch eine Ausstellung, die sehr stark auf die Regionalität und Lokalität ausgerichtet war. Du bist einer der Ersten gewesen, die quasi auch die gesamte Veränderung durch Digitalisierung auf die lokale und regionale Ebene gebracht haben. Und das hat sich ja in den letzten 10 Jahren und weiteren Jahren danach immer wieder gezeigt, welchen Bedeutungsgewinn die lokale und regionale Ebene bei der Digitalisierung auch hat. Und du bist jetzt auch sehr aktiv im Bereich ländliche Räume, siehst deinen Schwerpunkt dort, wie diese ländlichen Räume vitalisiert werden können, auch mit Elementen der Digitalisierung. Und ich freue mich, dass du mit an Bord bist heute und wir uns mit dir gerade über die Entwicklung der ländlichen Räume auch hier austauschen können. Aber vielleicht sagst du, lieber Franz, noch ein paar Worte zu deiner Person selbst, was du gemacht hast und was dich auch gerade beschäftigt.
Ja, also ich freue mich auch sehr, bei euch heute dabei zu sein. Wir haben kleine technische Probleme gehabt. Ich hoffe, die sind jetzt überwunden. Also ich bin in Wien und gleichzeitig auch in Bad Radkersburg. Ich bin multilokal, wie man so schön sagt. Ich bin ein Stadtflüchtling und trotzdem fühle ich mich auch irgendwie der Stadt verbunden. Also ich habe, wie gesagt, wie du erzählt hast, in den 90er Jahren im Wiener Rathaus die Veranstaltung Global Village organisiert. Die hat sich um das Thema, wie verändert Architektur und wie verändern sich Architekturen, Stadtplanung unter dem Einfluss, was man damals noch Telekommunikation oder Telematik genannt hat. Man könnte auch sagen, neue Medien, Internet, Netzwerke. Wie verändert sich der physische Raum? Das war eigentlich die Thematik und ich kann auch erzählen, wie ich zu der gekommen bin. Was die Grundannahme war meiner Arbeit und die Grundannahme auch weiterhin ist, ist, dass das Verhältnis von Stadt und Land gestört ist und dass es sowohl für die Stadt als auch für den ländlichen Raum eine enorme Chance wäre, sich sozusagen wieder als Einheit zu verstehen, als ein Lebensraum, in dem beide Pole sozusagen gut zusammenspielen und gemäß ihrer Stärken agieren. Ja, soweit mal.
Würde das bedeuten, dass die Aufteilung zwischen Stadt und Land eigentlich keine Zukunft in dieser Form mehr hat, dass das ein Raum wird und man diese Differenzierung vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr so braucht, wie man das gerade formuliert?
Also ich habe das immer wieder so am eigenen Leib erfahren, dass eine chinesische Mauer existiert zwischen der Stadt Wien und dem Land Niederösterreich. So ähnlich wird es auch in Berlin und Brandenburg sein. Wobei aber gleichzeitig unglaublich viele Stadt-Umland-Beziehungen existieren, bis hin zum Verkehr, bis hin zu den Zweitwohnungssitzen und so weiter, zu den Pendelwesen, die eigentlich eine große Chance böten, wenn sich die Stadt begreifen würde als ein Netzwerkknoten, sagen wir mal so, als ein, wenn man diesen Begriff aus der Informatik nimmt, nicht? als ein Service Center, das besonders viele Impulse geben kann für lokale Communities, für Gemeinden, Kommunen. Also ich glaube, dass diese Verbindung von großen und kleinen Kommunen eigentlich eine sehr spannende Angelegenheit ist.
Wie ist es denn mit dem, also ich meine, ich fand ganz spannend, wie Sie das sagten, mit dem, also das neu zu denken und zu beleben. Ich habe immer das Gefühl, also ich sage immer ganz schlicht, ne, dass der ländliche Raum hat als wesentlichen Unterschied zur Stadt die geringere Dichte und die große Herausforderung, finde ich, die ich im Moment im ländlichen Raum sehe, wobei ich mich jetzt in Österreich überhaupt gar nicht auskenne, aber ich unterstelle jetzt mal dreisterweise, dass sich da Dinge übertragen lassen, ist die, dass wir im Schnitt, gibt auch Ausnahmen, aber im Schnitt einfach weniger Arbeitsplätze haben, also eine geringere Arbeitsplatzdichte. Und dass diejenigen, die auch, sag mal, gerade die im biografisch sich jetzt erstmal in die Ausbildung begeben wollen, dass die oft in die Städte gehen, also in die Hochschulausbildung zumindest, dass die dann da bleiben, weil sie dort Arbeit finden und auch eben eine große Diversität an Arbeitsangeboten. und dass sie dann vielleicht später in der Familiengründungsphase sozusagen die Attraktivität des ländlichen Raums nochmal wieder neu zu schätzen wissen. Ist das erstmal aus Ihrer Sicht eine richtige Beschreibung oder?
Das ist eine total richtige Beschreibung, ja. Ich würde gerne an dem Punkt gleich einhaken.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen die Logik, nach der sich auch bei mir ein bisschen die Arbeit entwickelt hat. Also tatsächlich gibt es im ländlichen Raum wenig Arbeitsplätze, aber schon sehr früh haben Menschen das Paradox aufgezeigt, dass Menschen aus dem ländlichen Raum über 100 Kilometer, also das konkrete Beispiel stammt von einem Betriebsrat von der IBM, das war Beginn der 90er Jahre, der hat gesagt, ich habe genug Leute in meinem, 20-stöckigen Hochhaus am Donaukanal, die arbeiten zusammen, ohne sich je zu sehen. Der eine sitzt im 5. Stock, der andere oder die andere im 8. Stock. Mhm. Und sie gehen dann sozusagen wieder in die Tiefgarage und fahren dann 40, 50, 100 Kilometer nach Hause zurück. Also dieses Paradox, dass selbst die Arbeitsprozesse in der Stadt längst über informatische Kanäle miteinander verbunden waren, aber die Logik sozusagen der Kontrolle und der Arbeitsorganisation die Menschen eigentlich dazu gezwungen hat, eben einzupendeln. Das ist schon sehr früh aufgefallen. Das ist tatsächlich ein spannender Ansatzpunkt, aber der zweite Ansatzpunkt, der ist noch spannender, nämlich dass tatsächlich die Krux der geringen Problemlösungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit so mancher ländlicher Gemeinden eben genau an diesem Brain Drain liegt. Das heißt, dass junge Menschen, und zwar diejenigen, die wahrscheinlich am ambitioniertesten sind, schon sehr früh Pläne machen und ihr Leben sich dann mehr oder weniger automatisch in die Städte verlagert. Nicht? Und das bringt dann mit sich natürlich, dass die im ländlichen Raum fehlen und damit auch eine Fülle von, sagen wir so, Angeboten der Daseinsvorsorge. Gerade heute habe ich mit einer Frau im Südburgenland telefoniert und die hat mir erzählt, ich habe im ganzen Bezirk niemanden finden können, mir ist Wasser über den Laptop gelaufen. Ja, wer kann mir das binnen kürzester Zeit reparieren? Ja. Ich brauche das dringend, nicht? Und da haben wir die Krux. Es ist das Problem der Arbeitsplätze ist eigentlich ein Problem der nicht vorhandenen Problemlösungsfähigkeiten vor Ort. Und die muss man gleichzeitig angehen. Das heißt, bei mir hat sich da eine Entwicklung abgespielt. Ich habe 1996 hatten wir im Wiener Rathaus zwischendurch auch die Europäische Telearbeitskonferenz und wir hatten viele, viele Hoffnungen auf Telearbeit gesetzt. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass die eigentlich spannende Thematik für alle Menschen, die sich mit diesen Dingen beschäftigt haben, eher die Frage der Bildungsmöglichkeiten, des Zugangs zu Information und der daraus resultierenden Transformationen ist. Das heißt, seit der Jahrtausendwende habe ich mich entschlossen, das Problem des ländlichen Raums primär als Bildungsproblem zu sehen, als Zugang zu praxisrelevanten Informationen, die Menschen erlauben, vor Ort in der Region sozusagen nicht nur die notwendigen Qualifikationen zu erwerben, sondern sie auch auszuüben im Verbund miteinander und in einer kooperativen Art und Weise, die in den Städten eher seltsam ist. 2007 bin ich eingeladen worden zur Konferenz Bridging the Broadband Gap. Da habe ich dann festgestellt, wer mich eingeladen hat. Das war die DG-Wettbewerb. Und ich habe damals gefragt, ich bin doch gar kein Freund des Wettbewerbs. Warum habt ihr mich zu einer Konferenz über die Breitbandlücke im ländlichen Raum eingeladen? Und da haben die gesagt, ja, weil der ländliche Raum grundsätzlich anders funktioniert als die Städte. Wettbewerb ist tödlich. Es braucht ein unglaubliches Ausmaß an Kooperation und Abstimmung. Und nur so kann der ländliche Raum überleben. Das war sozusagen auch für mich ein prägendes Erlebnis oder eine Bestätigung meiner Annahme. Sagen wir mal so.
Aber wie kriegen wir denn jetzt diese Abstimmung hin, die du gerade einforderst, jetzt eben zwischen all den Akteuren? Wer hat da den Hut auf? Wie kann man das organisieren? Was muss man tun, um eben eine Situation auch zu etablieren, wo jetzt nicht der Mensch vom Dorf zur Stadt fährt, um zu arbeiten, sondern wo möglicherweise die Arbeit aus der Stadt zu ihm kommt? Also wenn man so will, eine Verringerung der Pendelverkehre, was ja auch viele ökologische Vorteile mit sich bringen würde. Und wir sind aber so konditioniert, dass wir eigentlich auf Teufel komm raus den ÖPNV weiter ausbauen wollen, weil wir immer mehr Menschen in die Metropolen transportieren wollen. Eigentlich wäre es doch schlau und klug, jetzt eben diesen Transport von Arbeit zu organisieren in den ländlichen Raum, anstatt die Menschen zu befördern.
Ganz richtig. Du hast mich gefragt, wer das Ganze in Gang setzen soll. Ich rede gern mit Anekdoten. Und eine dieser Anekdoten stammt aus dem kleinen Städtchen Fischament. Das ist so 20 Kilometer außerhalb von Wien in der Nähe des Flughafens. Und die Anekdote, die ich erzählen möchte, ist, dass dort ein sehr agiler Bibliotheksleiter ein Lerncafé eingerichtet hat in seiner Bücherei. Und eines Tages kam ein Politiker aus dem Gemeinderat zu ihm und sagt: Adalbert, wie machst du das? Wie ist es dir möglich, dass wir dort drüben, die wir dort drüben im Gemeinderat ständig miteinander streiten und uns nie auf irgendetwas einigen können, hier plötzlich bei dir so konstruktiv miteinander reden können? Und ich glaube, dieser magische Effekt des Miteinanderlernens, des Miteinandermöglichkeitenerkundens, der spielt da sehr stark mit. Also das ist die eine Hälfte der Antwort ist, man muss diese Probleme eben auch mit einer gehörigen Portion Neugierde und Kreativität denen begegnen. Und das Zweite ist, es sind Potenziale vorhanden, aber die finden nicht zueinander. In Österreich hat man jetzt diesen Begriff des Kümmerers erfunden. Also ein Mensch, Mann oder Frau, die sich um die Connections, ne, zwischen den einzelnen Akteuren in der Gemeinde, in der Kleinregion kümmert. Das heißt, diese losen Fäden zusammenbinden, Kooperationen anstiften, das muss fast ein neuer Beruf werden, sonst haben wir gar keine Chance. Die Menschen sind viel zu beschäftigt, um zueinander zu finden. Aber wenn diese beiden Elemente zusammenkommen, ein Lernenvironment vor Ort, das uns wirklich mit neuen Möglichkeiten konfrontiert und wo wir gemeinsam lernen und dann noch jemanden oder eine besondere Anstrengung von mehreren Leuten, die vorhandenen Synergiepotenziale freizulegen und Kooperationen anzustiften. Das wäre wahrscheinlich eine Antwort. Die Kommunen könnten da natürlich auch das delegieren an ein Bildungssystem, aber es muss ein Bildungssystem neuen Typs sein. Ein Bildungssystem, das sich wirklich zur obersten Direktive gewählt hat, vor Ort und für den Ort zu lernen und nicht Spezialisten auszubilden, die eigentlich dann wenn sie die paar Jahre auch in einer ländlichen Kleinstadt vielleicht bei einer Netzwerkakademie heruntergedient haben, auf der Suche nach Jobs sofort wieder in die Städte gezogen werden. Das Bildungssystem muss eigentlich auch diese ganzen regionalen Vernetzungen bilden.
Ich finde das eine super Idee. Ich glaube, dass das auch was ist, was also sicher dem ländlichen Raum gute Impulse gibt. Ich bin nur so ein bisschen skeptisch immer, weil ich denke, also solange wir eine grundsätzliche Orientierung an einem Wirtschaftssystem haben, wie wir es jetzt haben, und das meine ich jetzt überhaupt gar erstmal nicht kritisch, sondern nur beschreibend, glaube ich, haben wir immer noch die Economies of Scale und Füllungsvorteile, die dazu führen, dass dichtere Räume Vorteile haben im ökonomischen Austausch. Es gab vor einigen Jahren eine Studie zum Thema, also die jetzt nicht mehr auf den Wohnungsmarkt bezog, aber die den schönen Begriff der Schwarmstadt geprägt hat. Und daraus ist mir in Erinnerung, dass ein Aspekt, der jetzt so versucht wurde, bildlich darzustellen, ist, ich finde halt in der Großstadt in der Fahrradentfernung genug Leute, mit denen ich zusammen Fußball spielen möchte. Und jetzt finde ich die natürlich auf dem Dorf im Zweifel auch, aber ich übertreibe jetzt mal, wenn ich jetzt aber eine, keine Ahnung, Fußball spielen möchte mit Leuten, die auch vegan sind und auch schwul und auch, keine Ahnung, ich weiß es nicht, gerne rosa Trikots haben, dann wird es auf dem Land schon ein bisschen knapp. Also ich will heißen, die Diversität in der Großstadt erlaubt mir und die Dichte gleichzeitig erlaubt mir natürlich, diese speziellen Vorlieben leichter ausleben zu können. Also egal jetzt in welcher Kombination. Und das ist sozusagen ein Punkt und das, also das hat so einen doppelten Effekt meiner Ansicht nach. Der eine ist eben der, dass ich das auf der individuellen Ebene hinkriege und der andere ist, dass das natürlich einen ökonomischen Impuls hat, einfach diese Diversität. Und das ist so ein bisschen die Frage, also überhaupt nicht als Kritik zu dem, was Sie sagten, weil das, ich kann das gut nachvollziehen und finde das richtig. Ich habe nur so ein bisschen den Eindruck, weil die Begriffe, also diese, ich sag mal, dritte Orte zu schaffen, an denen man zusammenkommt, wo man ganz anders miteinander umgehen kann, einen Kümmerer und so Sachen, die sind natürlich in Großstädten ja genauso präsent. Ja, dann diskutieren wir die auf der Quartiersebene. Aber meine Frage wäre, ich weiß auch nicht, ob es unbedingt notwendig ist, aber ich glaube, damit wird sich ein Gap zwischen Land und Stadt nicht verringern, weil diese Instrumente stehen beiden zur Verfügung.
Ja, ja. Also ich bin da voll der Meinung, dass das wirklich ein ernsthaftes und seriöses Problem des ländlichen Raumes ist, aber dass es dafür ganz neue und unkonventionelle Lösungen gibt. Ich habe die selbst auch mir nicht am Schreibtisch ausgedacht, sondern ich habe sie ein bisschen studieren können anhand von Early Adopters, ne? Also drei Waldviertler Gemeinden hab ich da in Brüssel kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte. Und die hatten als erste, das war 2007, und da hatten sie schon komplettes Glasfasernetz verlegt. Ja, also in der hintersten Peripherie des nordwestlichen Waldviertels gab es im Leinsitztal drei Gemeinden, die waren wie gallische Dörfer und haben dort die Infrastruktur von morgen geschaffen. Aber was sie auch geschaffen haben, das hat mich mindestens genauso fasziniert. Sie haben gesagt, wenn wir drei nebeneinander existierende Dörfer sind, dann wird uns das nicht in die Zukunft bringen. Wir müssen uns ein gewisses Maß an Diversität, wir müssen ein gewisses Maß an Diversität entwickeln, um unsere Lebenswelt attraktiv zu machen. Und so haben sich die drei Bürgermeister mal zusammengesetzt und haben gesagt, wie wäre es, wenn jedes Dorf sich ein bisschen in Richtung eines Kompetenzzentrums entwickelt? Das heißt, ihr in Großschönau, ihr seid wunderbar geeignet, um ein Kompetenzzentrum für Bauen, Energie, Bioenergie, also das erneuerbare Energie, für Landwirtschaft und all diese Fragen zu werden, also diese stofflichen Fragen. Ihr in Großbertholz, ihr seid wunderbar aufgestellt, ihr habt da schon auch den Status eines Kurorts, ihr habt das Bad im Namen. Ihr seid eigentlich wunderbar aufgestellt für unsere Region, sozusagen einen neuen Status oder einen neuen Level in Richtung Kulinarik und Kultur und Freizeit und so weiter, Gesundheit. Also ihr seid eigentlich eine Gemeinde, die quasi für die ganze Region Kompetenzzentrum für diese soften Themen ist. Und dann gibt's noch die dritte Gemeinde, St. Martin, die ist wiederum für Technologie, betreibt die Glasfaser, die richtet auch innovative Dinge ein, wie Work-Life-Park oder ein betreutes Wohnen und so zu. Also das heißt, Diversität im ländlichen Raum lässt sich kreieren und damit lassen sich auch Orte kreieren, wo ich Gleichgesinnte finde. Vielleicht nicht in der ganz extremen Ort, wie es jetzt gerade beschrieben wurde, aber sozusagen, ich finde dort Milieus vor, mit denen ich auch als Zuzügler, auch als Städter, der sich überlegt, wo gehe ich hin in den ländlichen Raum, ich finde einen Ort, wo ich sage, aha, da ist ein ganzes Dorf, das hat mein Thema. Ja. Das Nachbardorf würde mich überhaupt nicht interessieren, weil es hat ein ganz anderes Thema. Und auf die Art und Weise sozusagen entwickelt sich etwas völlig Neues im ländlichen Raum, entwickeln sich Kleinregionen, die wie organische Cluster von Dörfern am Schluss ein bisschen mit den Städten gleichziehen können, was die Daseinsvorsorge, was die Problemlösungsfähigkeit anbelangt.
Das war jetzt 2007, was du gerade gesagt hattest mit den drei Orten. Wenn man jetzt mal auf das Jahr 2020 schaut, du kennst die Lage vielleicht. Was hat sich getan? Diese Kompetenzaufteilung, ist die noch vorhanden? War das ein Erfolgsmodell? Hat das nur eine gewisse Zeit angedauert? Haben sich die Kompetenzen verändert? Ist da eine Dynamik drin? Wie hat die Region oder wie haben die Menschen in den drei Orten diese Entwicklung angenommen und wie ist sie auch gesteuert worden? Weil es wechseln ja auch Bürgermeister hin und wieder. Genau. Es gibt andere Politiken und die Gefahr besteht ja auch, dass dann andere Akzente gesetzt werden. Wie kann man das zu einem Wertschöpfungsteil machen, der auch eine gewisse Kontinuität hat und nicht immer wieder zu Brüchen führt, um wieder Neuanfänge immer wieder zu starten?
Du hast es genau benannt, ja. Also das ist ja auch genau das, was passiert ist. Bürgermeister haben gewechselt und das Modell, das vorher in den Köpfen von einigen wenigen existiert hat, das auch zum Teil zu recht spektakulären Entwicklungen geführt hat. Also es gibt den Work-Life-Park, es gibt die BOM in Großschönau und so weiter. Aber das ist nicht durchgedrungen zu den Menschen. Das heißt, die meisten in der Region wissen gar nicht Bescheid, was hätte passieren können. Und meine späteren Besuche, ich war dann auch sehr oft oben, die haben mich dann eher enttäuscht. Aber ich habe mir gedacht, das Modell ist zu gut, um vergessen zu werden. Und man muss so etwas immer wieder mal ausprobieren und weiterentwickeln.
Mhm. Jetzt hast du, weil du das Thema Bildung angesprochen hast, ja auch dargestellt, dass du da einen wichtigen Punkt siehst, auch deinen Akzent drauf legst. Jetzt hast du ja vor kurzem, ist auch schon ein paar Monate her, das Thema Dorfuni, Dorfuniversität etabliert. Was ist damit gemeint und was passiert da gerade in Österreich?
Ja, also das ist etwas, was sich eigentlich aus einer Praxis entwickelt hat, die so ungefähr 2003 bis 2005 in einem steirischen Dorf begonnen hat. Da waren Freunde von mir, die mich eingeladen haben, dabei zu sein. Die haben ein altes Gerichtsgebäude gekauft und haben gesagt, wir machen hier ein Businesszentrum und ein Kulturzentrum. Dann habe ich gesagt, baut doch bitte ein fliegendes Klassenzimmer hier ein und holt euch mit der Hilfe, der eine war ein Internetprovider, das war schon 2005, war der schon breitbandfähig, holt euch doch das rein, was die Menschen in diesem Dorf interessieren könnte. Und ich sage jetzt mal noch ohne große theoretischen Überbau und auch ohne zu sagen, dass es schon perfekt war, mich hat dann erstaunt, wie stark die Anziehungskraft von diesen Bildungsevents war. Wir haben 10 Jahre lang dort Dinge wie die Montagsakademie der Universität Graz aufgeführt, also sozusagen, oder auch Veranstaltungen wie Religion am Donnerstag und so weiter, Veranstaltungen der Technischen Universität. Wir hatten die Tage der Utopie aus Vorarlberg. Wir hatten also wirklich virtuelle Konferenzen. Wir hatten Dichterlesungen. Wir hatten Lange Nacht der Sprachen. Also wir haben dort ein Bildungs-Environment aufgebaut. Und das ist dann aber sozusagen wie ein Solitär dagestanden. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, das kann so nicht funktionieren. Es bedarf so eines Netzwerks von gleichberechtigten Gemeinden, die einander etwas zu sagen haben. Ich habe ganz schrecklich erlebt, diese Lange Nacht der Sprachen, wo dann die Sprachdifferenz zwischen Stadt und Land eigentlich zu einer Sprachlosigkeit geworden ist. Und mir sind viele kulturelle Unterschiede klar geworden und wie weit wir noch zu gehen haben, damit diese Verbindung zwischen Stadt und Land klappt. Aber vor allem war für mich ein bisschen auch diese Selbstverständlichkeit, mit der der universitäre Betrieb seine akademischen Weisheiten gestreut hat, dafür auch noch eine Art Studiengeld verlangt hat von der Gemeinde. Und ich habe mir immer gefragt, ja, aber das sind doch nicht unbedingt die Inhalte, die Leute brauchen. Und aus dieser, wie soll ich sagen, etwas gemischten Erfahrung wurde für mich dann der Traum, wie wäre es, wenn wir diese Möglichkeit, so Pop-up-Klassenzimmer in den ländlichen Räumen überall entstehen zu lassen, mit einer inhaltlichen Partnerschaft zwischen Gemeinden verbinden. Das heißt, wir setzen uns mit denen in Verbindung, die ähnliche Probleme wie wir haben, aber sie gelöst haben oder auf dem Weg der Lösung sind. Das heißt, es ging in diesem ursprünglichen Entwurf der Dorfuni sehr stark um die Steigerung von Kompetenzen vor Ort, indem ich praxisrelevantes Wissen reinhole. Und dann ist eben auch dieser Faktor dazugekommen, dass immer mehr Universitäten, Franz Reinhardt, ich habe heute in deinem Newsletter das Wort Reallabor gefunden und habe mich sehr gefreut. Ja. Also dass immer mehr Universitäten eben erkennen, dass sie gar kein relevantes Wissen mehr produzieren, wenn sie es nicht in beständiger Auseinandersetzung mit praktischen Entwicklungen, also in einer Zeit der technischen Innovationen, der Veränderung, geht das gar nicht mehr anders. Sie produzieren kein relevantes Wissen mehr. Also brauchen sie diese Auseinandersetzung auch mit Praktikern vor Ort, diese Zusammenarbeit. Sie müssen sich sozusagen auf verbindliche Ziele auch einlassen, nicht nur ab und zu mal in der Praxis vorbeischauen. Und das ist die Idee der Dorfuni, dass wir ein von unten aufgebautes, fast schon nach einer Genossenschaftsidee, von unten getragenes, von den Bedürfnissen der Kommunen bestimmtes Bildungssystem entwickeln, dessen Hauptfunktion mal zunächst darin besteht, Menschen vor Ort zusammenzubringen, in dem, was ich vorher gesagt habe, in dieser Atmosphäre des Entdeckens, in dieser Atmosphäre des Möglichkeiten kennenlernens, auch anhand von anderen konkreten Entwicklungen von erfolgreichen Projekten, und dass wir dann auch die Universitäten dazu einladen, mit ihrem Wissen mitzuhelfen, sozusagen ein großes Reallabor zu begründen. Also das ist der Beginn der Dorfuni.
Und ist es noch quasi in der Konzeptionsphase, oder gibt es auch schon, haben Sie schon angefangen und Sie haben schon erste Erfahrungen?
Ja, wir haben angefangen, gerade zwei Tage vor dem österreichischen ersten Lockdown, und haben das Thema, wie begegnen wir dem Klimanotstand in unserer Gemeinde? Das haben wir zum Gegenstand gemacht. Und da haben wir eben sozusagen einen praktischen Impuls von einer sogenannten Transition Town in Österreich. Das ist die Stadt Friesach, wo sich über 100 Freiwillige engagieren in diversen Nachhaltigkeitsprojekten. Also das ist fast eine Ausnahmestadt, aber sie ist hoch inspirierend, was dort alles möglich ist. Und gleichzeitig war auch die führende Klimawissenschaftlerin von Österreich, Helga Gromm-Kolb, bereit, einen Vortrag zu halten. Und wir haben diese beiden Sachen gemerged, und wir hatten also zumindest vier interaktive und einige bloß zuschauende Außenstellen, wie wir es damals noch genannt haben, und hatten dann so einen positiven Nachhall, dass wir jetzt eine eigene Reihe nur zu den Klimathemen beginnen werden. Wir haben aber auch dann in der Online-Phase, als Corona schon wirklich stärker ins öffentliche Bewusstsein getreten ist und wir gesagt haben, okay, wir verzichten im Moment auf diese Präsenz, obwohl sie für uns so wichtig ist, haben wir begonnen, eine Veranstaltungsreihe zu den vielen Gesichtern der kommunalen Resilienz oder der lokalen Resilienz zu machen. Und das war auch eine Fülle von Inspirationen, die wir da vermitteln konnten. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt ist es an der Zeit, uns mal auch mit allen möglichen Zielgruppen zusammenzutun und vor allem die Brücke zur Regionalentwicklung zu bauen. Denn wir müssen so früh wie möglich diese Bildungsprozesse abstimmen mit den regionalen Entwicklungsprozessen. Also das heißt speziell mit LEADER, wo jetzt die beiden Welten der Landwirtschaft und der Regionalentwicklung endlich operativ zusammengeführt werden und wo ein neues Verständnis erwächst, dass sich eben auch auf der Ebene der kleinen Regionen wiederum jemand kümmern muss, ja, über die Gemeinden hinweg, dass die Zusammenarbeit klappt. Und Smart Village, dieses neue EU-Projekt, kündigt eigentlich an, dass diese kleinregionale Vernetzung im ländlichen Raum eben auch sehr stark mit den Mitteln der Digitalisierung passieren wird.
Franz Reinhardt, ganz kurz, du bist ja in Haßfurt unterwegs und da ist Bildung ja auch ein wichtiges Thema. Sind das Aspekte, die bei euch auch schon diskutiert werden oder die du jetzt sozusagen hier mitnehmen kannst?
Also ich kann das mitnehmen. Wir sind in dieser Tiefe noch nicht quasi auf dem Weg. Insofern ist für mich das auch ein spannendes Momentum, jetzt hier die Erkenntnisse aus Österreich mit zu transportieren und auch auf die ein oder andere Kommune in Deutschland mit zu übertragen, beziehungsweise jede Kommune hat ihre Individualität, aber zumindest dieser Ansatz, auch Bildung jetzt nicht nur zu verstehen im Schulgebäude, sondern eigentlich ist die gesamte Stadt der Bildungsraum im weitesten Sinne. Und das aufzugreifen und eben Bildungsorte auch miteinander zu vernetzen in der Stadt. Und das sind eben nicht nur die Gebäude der Schulen, nicht nur die Volkshochschule, das kann auch jeder Verein sein, das kann sogar auch jeder Einzelne sein, hier zu einem neuen Element zu finden, eine Bildungslandschaft aufzubauen, die sich dann A in Haßfurt selbst, aber auch darüber hinaus in der Region auch etablieren wird und zu entsprechendem Austausch führt. Insoweit sind wir da auch auf einem neuen Weg. Was mich noch jetzt interessieren würde, Franz, was du auch gerade insgesamt geschildert hast, sind ja doch sehr innovative Ansätze. Wie wird das denn wahrgenommen von der Politik in Österreich hier jetzt? Ich nehme mal an, Gemeinden sind auch Teile der Länder in Österreich, ähnlich wie das in Deutschland der Fall ist, also auf Landesebene. Und wie stehen beispielsweise Verbünde, Städte- und Gemeindebund oder der Städtetag zu solchen neuen Entwicklungen? Sehen Sie das als Chance oder ist da auch eine gewisse Brandmauer, dass die noch sehr in ihrem üblichen Gegenwartsdenken verhaftet sind und sich nicht so sehr um diese Zukunftsgestaltung auch schon auseinandersetzen? Oder ist das genau umgekehrt der Fall, dass dort auch viel Input und viel Inspiration und viel Impulse kommen, sowohl von der Bundes-, Landes- als auch von der sonstigen Kommunalpolitik zu den neuen Ansätzen, die du gerade hier geschildert hast?
Also wir haben freundliche Aufnahme erfahren, zum Beispiel vom Österreichischen Gemeindebund. Und die haben unsere Veranstaltungen auch immer gut multipliziert. Also das heißt, sie haben sie angekündigt. Es ist mir aber schon begegnet, ein gewisses Misstrauen in die Fähigkeit von lokalen Körperschaften, komplexe Probleme zu lösen. Also das habe ich ganz besonders erfahren, als ich ganz am Anfang der Corona-Entwicklung einmal in die Debatte geworfen habe beim Gemeindebund, wir müssten eigentlich die Gemeinden in die Lage versetzen, selbstständig sozusagen dafür zu sorgen, dass ihr Gebiet, ja, das sozusagen, ich habe diese Ampel auch in einem anderen Sinn interpretiert, ne, dass die Möglichkeiten, die wir haben zu testen und auch zu isolieren, dass die optimal dann funktionieren, wenn wir sie feinkörnig auf lokalen, kommunalen, regionalen Wissen aufbauen. Nicht? Und da habe ich schon irgendwie gemerkt, dass hier noch zwei Gedankenwelten vollkommen kollidieren. Und der Bürgermeister von Ramsau, mit dem ich da kommuniziert habe, der das eigentlich wollte, der hat ja auch gemerkt, dass das Seuchenloch in Venetien, Rio de Janeiro, das hat sich wirklich der Bürgermeister von Rio hat irgendwann gesagt, wir sind jetzt der gesündeste Ort Italiens. weil dort auf kommunaler Ebene agiert werden durfte. Ne? Die haben tatsächlich mit Tests und Isolation erreicht, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Covid-Fällen gegen Null gegangen ist, zumindest für einen langen Zeitraum. Diese Möglichkeit, sozusagen Kommunen in die Lage zu versetzen, auch komplexe Probleme zu lösen, die wird von der Politik noch sehr, sehr skeptisch gesehen. Und das finde ich schade. Man sollte zumindest Laboratorien erlauben. Das wäre schon ein erster Schritt in eine gute Zukunft.
Wir haben ja ein Beispiel gesehen, Michael, in Tübingen, wo Boris Palmer genau einen sehr lokalen, kommunalen Weg geht und damit erfolgreich ist, ne?
Ja, sicher. Also ich finde, die Frage ist ja genau, wie man diese lokalen Lösungen, also eben genau wegen der Kleinkörnigkeit, also zumindest die lange geholfen hätte, sage ich mal so. Inzwischen sind wir schon wieder bei welchen Effekten, aber da bin ich sofort dabei, dass das Sinn macht. Aber das ist bei ganz vielen Punkten so. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ob diese ganze Logik von Förderprogrammen immer so sinnvoll ist, dass sich unbedingt die höheren Ebenen, sei es Land oder Bund, vorbehalten, dass sie mit den Förderprogrammen irgendwie steuern, was Kommunen denn zu tun haben, also mit dem goldenen Zügel, oder ob nicht auch sinnvoll wäre, wenn man die Hälfte des Geldes zumindest einfach den Kommunen mal so gibt und dann machen die selbst schon sinnvolle Sachen damit. Aber das ist nochmal eine ganz andere Debatte.
Ich glaube aber, diese Debatte muss mit dem Thema der Bildung und der Qualifikation verknüpft werden. In dem Moment, wo wir zeigen, dass Menschen tatsächlich nachvollziehbar in der Lage sind, Probleme richtig einzuschätzen und auch dafür Unterstützung erfahren, und die brauchen jede Menge Unterstützung. Ich würde mal so weit gehen zu sagen, der ländliche Raum braucht mehr Bildung als die Stadt, weil wenige Leute da sind, die eine Fülle von Problemen zu lösen haben. Das darf man nicht unterschätzen. Aber genau deswegen ist auch der Ansatz Dorfuni, nicht? Wir sagen, deswegen brauchen wir ein Bildungssystem, das auf diese Handlungsmöglichkeit, auf dieses Empowerment abzielt.
Ja, das war auch ein gutes Schlusswort, glaube ich, nochmal deutlich zu machen, welche Relevanz Bildung hat, wie Bildung auch den ländlichen Raum verändern kann, dass wir dort investieren müssen, dass es nicht darum geht, Dinge, die jetzt in städtischen Räumen stattfinden, 1:1 auf den ländlichen Raum zu übertragen, sondern dass hier Besonderheiten auch bedient werden müssen, dass wir uns neue Gedanken machen müssen, dass wir eben eine Innovationskraft brauchen, auch den ländlichen Raum weiterzuentwickeln, um eben ein Stadt-Land-Gefälle auch zu reduzieren, es erst gar nicht weiter wachsen zu lassen, die Lücke, die dort entsteht, den Menschen auch eine Perspektive zu geben. Und wenn ich noch eine Zahl in den Raum stellen darf, was Deutschland betrifft, wir sind ein Land mit 11.000 Gemeinden, aber der Großteil ist eben ländlich strukturiert. Es sind nicht alle Gemeinden so groß wie Köln, Berlin, München, Frankfurt oder Freiburg, sondern viele, viele Gemeinden haben weniger als 5.000 Einwohner. Das kann man auch daran sehen, dass die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes im ländlichen Raum sozusagen erzeugt wird. Und wir haben in Deutschland 3,5 Millionen Betriebe. Davon sind mehr als die Hälfte im ländlichen Raum angesiedelt. 4 der Hidden Champions befinden sich dort. Das heißt, dieser ländliche Raum hat eine extreme Kraft, auch zum Wachstum beizutragen, zur Lebensqualität in einer Stadt. Und das wird, denke ich, in Österreich nicht anders sein. Lieber Franz, vielleicht noch eine letzte Frage an dich, was eben die Zukunftsgestaltung jetzt betrifft. Was ist für dich das Wichtigste, auf das wir jetzt hinausgehen sollten, das wir beachten sollten?
Ich glaube, um auf diese Frage zurückzukehren, wer sozusagen mit wem, nicht? Es bedarf dieser unkonventionellen Vernetzungsfähigkeit. Es bedarf des Mutes auch der Metropolen zu sagen, ich kümmere mich um den ländlichen Raum. Das ist nicht nur mein Hinterland. Das ist eigentlich ein ganz wertvoller Bestandteil der Lebenswelt auch meiner eigenen Bürger. Bis jetzt hat der ländliche Raum so mehr oder weniger die Funktion eines ja, von Naturschutzgebiet über Fabrikstandort, über Agrarwüste, eines reinen Zulieferinfrastrukturraumes für Städte. Es gibt da diese wunderbare Karikatur aus Marundes Landleben, wo ein Einfamilienhaus umgeben von Maisfeldern steht und sie sagt zu ihm: Ach Schatz, ich möchte so gerne Vögel zwitschern hören. Wie wäre es, wenn wir mal in die Stadt führen? Und ich glaube, da ist etwas Wahres dran. Nicht? Also das heißt, wir müssen sehr viel stärker den ländlichen Raum als Lebensraum, als integrierten Lebensraum wahrnehmen und nicht nur als Zulieferraum für Städte. Wir müssen Partnerschaften eingehen. Wir dürfen auch nicht eifersüchtig jetzt um Bedarfszuweisungen oder Hauptwohnsitze kämpfen, sondern wir müssen neue Modelle finden, wo wir anerkennen, dass Menschen multilokal leben, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Und wo wir eine neue Flüssigkeit feststellen, die nichts mehr mit dem traditionellen Pendeln zu tun hat, sondern mit einem ganz gemütlichen, ausgewogenen Lebensstil, wo man eben auch mit Hilfe der neuen Medien lange Zeit, und jetzt hat sich ja das in der Corona-Krise ohnehin recht deutlich gezeigt, wo man das am besten kann, sich erholen kann. Nicht? Also der dringende Appell, sich auf unkonventionelle Cross-Connects einzulassen, das wäre schön.
Vielen Dank, lieber Franz, für dieses spannende Gespräch, was wir mit dir führen konnten. Wir werden das sicher zu gegebener Zeit fortsetzen. Es bleibt noch viel zu sagen. Also auch alles Gute für dich im schönen Österreich. Viel Erfolg weiterhin. Wir werden im Gespräch bleiben und Michael wird uns jetzt nochmal insgesamt verabschieden können, denke ich, für dieses Jahr.
Ja, genau. Meine Damen und Herren, also auch an Sie, Herr Narada, von mir noch herzlichen Dank. Das fand ich ein sehr spannendes Gespräch. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen Ihnen schöne Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr. Wir werden uns dann im nächsten Jahr wieder melden. Wenn Sie noch Vorschläge, Rückmeldungen und so weiter haben, senden Sie die gerne an uns, einfach an die E-Mail-Adresse info@hubble-lobeck.de. Dann erreicht die uns beide. Bleiben Sie gesund.